Er hatte sich noch während der Öffnungszeiten im Museum der Stille versteckt, in einer Mauernische, die kaum größer war als ein halber Quadratmeter. Als es dunkel wurde und die Flügeltür am Eingang des Museums ins Schloss fiel, wartete er fast ohne sich zu rühren noch einige Stunden, bis weit in die Nacht hinein. Dann öffnete er mit Hilfe seines Werkzeuges und ohne viel Mühe das Schloss der Flügeltür und kletterte nach links über das versperrte Metallgittertor, auch das ohne große Mühe. Das Schloss des Tores wäre nicht leicht zu knacken gewesen, aber wozu sollte man das auch versuchen, wenn das ganze Tor ohnehin kaum höher war als 2 Meter und man nur die Schuhspitze zwischen die Stangen über dem Türschloss stecken musste, um sich locker über die oberste Querstrebe auf die andere Seite zu hieven. Dort führte die Wendeltreppe weiter hinauf. Sie war schmal, vielleicht knapp 2 Meter breit. Die Steinstufen trugen ihn im Inneren des runden Turms mehr als 20 Meter in die Höhe. Oben angelangt fand er sich in einem schmalen Raum wieder, einem Glockenturm, rundherum 4 mannshohe Bogenfenster. Durch die Holzläden drang Licht von den Scheinwerfern auf dem schmalen Sims draußen hinein und flutete die Enge des Raumes mit blendenden Querstreifen. Draußen, hinter dem quadratischen Sims, der den runden Säulenturm umgab und der an jeder seiner 4 Ecken von einem goldfarbenen Adler mit ausgebreiteten Flügeln begrenzt wurde, hinter dem Scheinwerferlicht und den Adlerflügeln konnte er den von den Lichtern der Stadt erhellten Nachthimmel erahnen. Er schlug seine nutzlos gewordene schwere Taschenlampe wieder und wieder gegen die Holzläden, bis sie zersplitterten und er sich mitsamt seinem Rucksack gegen den scharfen Wind, der nun an ihm vorbei die Wendeltreppe hinunterzog und irgendwo hinter und unter ihm verschwand, nach draußen auf den Sims zwängen konnte. Dort stand er dann im Freien, nur Zentimeter vom Abgrund entfernt, hoch über dem Platz. Unten konnte er ein paar dunkle Baumwipfel zwischen den Laternenkreisen erkennen. Direkt vor ihm, ein paar Meter nur vor der Kirche, an deren Front die Säule stand, lag ein breiter Teich in Beton eingefasst. Auf der Wasseroberfläche spiegelten sich Lichter und über seinen vorgebeugten Rücken hinweg, abgestrahlt von der weißen Wandfläche hinter ihm, kroch ein heller Schimmer hinauf in die Nacht. Mit einer gewissen Apathie dachte er daran zu springen. In diesem Moment erloschen die Scheinwerfer hinter ihm, ebenso wie die gesamte Fassadenbeleuchtung. Kurz schwankte er, dann hatte er sich wieder gefangen. Die Kirche lag nun im Dunkeln. Hinunterblickend stellte er fest, dass die Wasseroberfläche des Teiches kaum mehr auszumachen war. Er musste lächeln, denn er hatte trotz der Schwärze des Wassers ein Bild vor Augen, oder vielmehr ein Geräusch, ein Klopfen, wie wenn es von innen her aus seinem Kopf heraus zu klopfen beginne. Zumindest würde jetzt, so dachte er sich bei diesem Klopfen von innen nach außen, die verfluchte Welt einmal hohl klingen und nicht sein Schädel. Hohl und schwarz wie das Wasser dort unten, das er nicht mehr zu sehen imstande war. Einzig den abgestandenen Müll, der auf dem gesamten Platz bis zu den Eingängen in die U-Bahn verstreut lag, glaubte er bis zu sich hinauf riechen zu können. Er fischte in seiner Tasche nach den Streichhölzern, die er wohlweislich eingesteckt hatte. Nach 2 vergeblichen Versuchen entzündete sich eines und leuchtete in sein Gesicht. Er streckte seinen Arm nach vorn über einen der Adlerflügel hinaus und ließ das brennende Streichholz fallen. Es fiel und erlosch im Lufthauch des Fallens und ermöglichte ihm nicht den erneuten Anblick der Wasseroberfläche und schon gar nicht die Genugtuung, den Müll auf dem Platz in Flammen aufgehen zu sehen. Aber die Schachtel war noch voll. Er setzte sich hin, ließ seine Beine über den Rand des Simses in die Tiefe baumeln, zog ein Streichholz nach dem anderen heraus, zündete es an und ließ es fallen, Stück für Stück, Flamme für Flamme. Langsam und mit immer erglühenden und wieder verlöschenden Augen sah er den Zündhölzern nach und hörte dabei lächelnd dem Klopfen zu, das im Inneren seines Kopfes an seiner Hirnschale pochte. Es würde ein Gedanke, ein Bild oder eine Erinnerung mit aller Macht nach draußen drängen und Gestalt annehmen wollen, hier oben auf dem höchsten und äußersten Sims der Welt über dem dunkel bleibenden Wasser. Aber er lächelte nur und ließ es klopfen und pochen und zündete ein Streichholz nach dem anderen an und ließ es in die Tiefe fallen, wohin er ihm nachblickte und ihm bedächtig beim leisen Verlöschen zusah. Er versuchte, sich die Oberfläche des Wassers vorzustellen, dachte dabei an die Oberfläche der Welt und glaubte sich daran zu erinnern, wie er auf ihr Gestalt angenommen hatte und zur Welt gekommen war. In einem zu betonierten Eck auf dem Boden eines schmalen Lichtschachtes war er aus einer Regenrinne auf die Welt gefallen, gerutscht und gestolpert und von ihrer gemauerten Oberfläche und einem rostigen Kanalgitter abgeprallt und hatte sich so vor seinem ersten Atemzug in dieser Welt bereits an ihr verletzt. Von diesem Moment an hatte er gewusst, was ihn erwarten würde, und aus seiner jetzigen Perspektive vom Sims des Säulenturms hinab fand er, dass ihn diese Erwartung keinesfalls enttäuscht hatte. Aber sein Leben hatte ihn immerhin bis hierhin geführt, bis genau hierhin, an diesen Ort und an diesen Zeitpunkt. Er hatte eine Aufgabe. Seine Hand tastete nach hinten zu seinem Rucksack, glitt über den festen Mikrofaserstoff und er spürte darunter harte Kanten. Beruhigt und schon wieder geistesabwesend streichelte er darüber. Vor kurzem erst hatte er sich dazu entschlossen, hier hinaufzusteigen und das zu tun, was er jetzt vorhatte. Es mochte kein ausgefeilter Plan dahinter stecken. Zumindest nicht die Überlegung, warum gerade hier und nur hier und nicht auch woanders. Aber, das hatte ihm sein Mentor gesagt und seine Brüder und Freunde hatten dessen Ansicht geteilt, es war ganz einfach notwendig geworden. Und die letzte Wahl hatte diese Notwendigkeit mit unumstößlicher Gewissheit untermauert. Ein Drittel der Menschen in seinem Land stand mit voller Überzeugung hinter ihm und weit mehr als die Hälfte würde zu ihm aufschauen und ihn dafür bewundern. Und die andere Hälfte... Sein Gesicht verzog sich zu einer angeekelten Grimasse. Die andere Hälfte war ohnehin hassenswert und zählte nicht. Ein weiteres Streichholz fiel verlöschend in die Nacht. Es war an der Zeit, hatte sein Mentor gesagt, dass die Demokratie ein Ende fand, dass die verlogenen und korrupten Regierungsparteien endlich dafür bestraft wurden, dass sie in suffisanter Selbstgefälligkeit und Arroganz dem echten Volk angetan hatten. Er wusste es, sie alle wussten es, dass sich viele, vielleicht sogar schon die Mehrheit, nach einer starken Hand sehnte, die Schluss machte mit der lähmenden Bevormundung durch Europa. Eine Hand, die dem Land die Freiheit zurückbrachte, die Selbstbestimmung, den Stolz auf das Vaterland. Es war Zeit für eine neue Diktatur. Er ballte die Faust zusammen, als er sich daran erinnerte, wie sein Vater nur ungläubig geschaut hatte, dass er ihm genau das gesagt hatte. Dann hatte der ihn ausgelacht und geantwortet, dass wenn er ihm nur einzige Diktatur in der Geschichte der Menschheit bis heute nennen könne, in denen die Freiheit und die Menschenrechte auch nur annähernd akzeptiert worden waren, dann dächte er darüber nach, ihn vielleicht für diese Ansichten nicht mehr auszumachen. Aber bis dahin sei das die dümmste Überlegung, die er seit langem gehört habe. Das hatte er geantwortet, bevor er ihn abschätzig anschaute, sich umdrehte und ging. Beschämt und erniedrigt war er von ihm zurückgelassen worden. Auch jetzt noch bald er die Faust, als er daran zurückdachte, und seine Fingerknöchel traten weiß hervor. Aber sein Mentor hatte ihn trösten können, darüber hinweg trösten, dass sein Vater von der anderen Hälfte, von der Minderheit, die sich großspurig Bildungselite nannte und die große Mehrheit des Volkes unterdrückte, vereinnahmt worden war. Dies hatte ihn umso mehr in der Überzeugung bestätigt, dass es an der Zeit war, den schädlichen und identitätszersetzenden Einflüssen von außen ein Ende zu bereiten. Und genau an diesem Punkt dachte er mühsam, denn das Klopfen in seinem Inneren bereitete ihm mehr und mehr Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen. Immer lauter und nachdrücklicher versuchte es, aus seinem Kopf hinaus in die Welt zu gelangen. Genau an diesem Punkt hatte er vor, anzusetzen. Er tastete nach hinten und zog den Rucksack zu sich heran. Es war nicht nötig, ihn ganz zu öffnen. Er wusste, wo sich alles befand, was er brauchte. Seine Finger glitten hinein. Das Problem war einfach, diese schädlichen Einflüsse schon vor viel zu langer Zeit, schon vor Jahrhunderten eingesetzt hatten, aber niemand hatte etwas dagegen getan. Er stand auf und drückte sich schwankend mit dem Rücken an die Mauer, den Rucksack an sich gepresst. Er hatte vor, die Menschen wach zu rücken, ja, das hatte er. Und genau hier wollte er damit beginnen, und hier sollte es auch enden, wo vor so langer Zeit alles angefangen hatte, mit diesen beiden Türmen. Wie hatte nur jemand die unermessliche Frechheit besitzen können, eine Kirche zu bauen, deren Glockentürme wie islamistische Minarette geformt waren? Seine Finger ertasteten den Zünder, sein Daumen presste sich darauf, und in der 10. Sekunde des Aufflammens der Bombe machte er einen Schritt nach vorn